Ja, ich begrüße Sie. Ich bringe zu Beginn eine grobe Wiederholung von der ersten Vorlesung mit der einen oder anderen wichtigen Ergänzung. Der Akzent liegt auf den Ergänzungen, denn ich habe ja über die Bedeutung des Wortes Rationalismus, also über den Inhalt, den man da üblicherweise im Auge hat, eigentlich nichts gesagt oder fast nichts, sondern ich habe mich auf eine vage historische Einordnung beschränkt und in der Hauptsache eher über theoriestrategische Aspekte gesprochen, über die Sicht des Rationalismus als ein Lehrgebäude, über den Zusammenhang zwischen der Vorstellung von Theorie als Lehrgebäude einerseits, den Begriffen von These und Beweis auf der anderen Seite, also wie stark das zusammenhängt, und schließlich dann auch noch über die Frage, ob und wie man den Unterschied verstehen soll zwischen der sozusagen referenziell äußerlichen Beziehung auf philosophische Theorien einerseits, eben so mit einer Bezeichnung wie Rationalismus, und dem Vollzug einer spezifischen philosophisch-theoretischen Aktivität auf der anderen Seite. Das Zweite lässt sich auch begreifen als die Frage nach der Sprache der Philosophie. Und zu dem Punkt habe ich, und das ist mir wichtig gesagt, dass man das nicht als eine Alternative auffassen darf, weil es keinen Sinn hat, der Fantasie einer genuin philosophischen Performance nachzugehen, die nicht zugleich auch spezifisch philosophische Allgemeinheiten oder ein Äquivalent dazu, wie die thalesianischen Begriffe, zur Darstellung bringt. Also das ist nicht eine Alternative, das über etwas reden und die Performance, sondern ein Ineinandergreifen. Ich habe das auch in die Form allgemeinerer Reflexion über Ismen gebracht. Und am Ende habe ich dann in aller Kürze ein paar Themen genannt, die ich eigens behandeln werde, wie die Verbindung zwischen Aufklärungsphilosophie und Rationalismus, die Frage nach dem Verhältnis von logischer Analyse und Rationalismus. Warum kann man eigentlich von logischer Analyse aus einem philosophischen Programm sprechen, ohne dabei zumindest Elemente von Rationalismus auszuweisen? Dann noch die rationalistischen Motive bei Chomsky und schließlich die eigenständige rationalistische Tradition in der französischen Philosophie. Vor allem habe ich jedoch angekündigt, etwas zu der Begriffsgeschichte von Ratio zu sagen, wobei ich eben die Differenz zwischen dieser Geschichte und einer Geschichte des Rationalismus betont habe. Und was da sehr undeutlich im Hintergrund steht, ist genau diese Unterscheidung zwischen der Benennung oder Etikettierung einer Philosophie auf der einen Seite, andererseits einem möglicherweise genuin philosophischen Begriff, dessen Sinn also gleichsam in einer Performance aktualisiert werden könnte. Das habe ich dann ja mit dem analogen Beispiel noch zu sagen versucht, von dem Unterschied, der besteht zwischen einer Geschichte des Materiebegriffs und einer Geschichte des Materialismus. Da ist das besonders deutlich natürlich. Bevor ich heute dann mit diesen Bemerkungen zur Ratio beginne, füge ich noch eine Ergänzung ein, die hauptsächlich der Vermeidung von Missverständnissen dient, ein bisschen länger ist und aber auch schon zu dieser Begriffsgeschichte von Ratio hinführt. Also auch heute zu Beginn habe ich gesagt, ich habe noch nichts Inhaltliches zum Rationalismus erklärt. Es kann so ausschauen, als würde ich den Rationalismus ein bisschen mystifizieren. So als eine schwer greifbare Sache, die zwischen dem Begriff Ratio auf der einen Seite und andererseits der Vorstellung von so einem zuerst allmählich erstarrten und inzwischen aber längst verfallenen abstrakten Lehrgebäude verborgen liegt, so nebulos. Das ist aber aus der Perspektive des normalen philosophischen Sprachgebrauchs überhaupt nicht so. Man kann in Wahrheit dem Teilwort Ratio, so wie es in dem Wort Rationalismus vorkommt, durchaus ohne große Schwierigkeiten eine Bedeutung geben. Wichtig ist nur, wie ich immer sage, wie es in Rationalismus vorkommt, im Gegensatz zu, wie es selbstständig vorkommt in verschiedenen Epochen und verschiedenen Zusammenhängen. In dem Wort Rationalismus hören wir die Bedeutung von Ratio als Verstand oder Vernunft. Jetzt ist der Moment des Triumphs. Hören wir die Bedeutung von Ratio als Verstand oder Vernunft. Und wenn man nachfragt, was diese Wörter ihrerseits bedeuten, muss man natürlich mit verschiedenen Antworten rechnen. Eine davon wäre zum Beispiel das Vermögen zu schließen, Folgerungsbeziehungen zwischen Sätzen oder Behauptungen einzusehen und nach Gültigkeit bewerten zu können. Eine andere Antwort wäre die Fähigkeit, abstrakte Sachlagen und Zusammenhänge einsehen zu können, die unabhängig von Sprache und Kultur bestehen und nicht widerlegbar zu sein scheinen. Noch eine weitere Antwort, die manchmal kommt, die Fähigkeit des Denkens im eigentlichen, im engsten Sinn. Diese letzte Antwort allerdings klingt zunächst ein bisschen nominell und wenig informativ, denn aufgefordert zu sagen, was Denken ist, wird ja meistens umgekehrt wieder auf Ratio verwiesen. Und im Zusammenhang dieses Erklärungszirkels von Denken und Ratio begegnet einem früher oder später fast sicher folgender Gedanke. Dass nämlich, wenn wir erläutern wollen, was wir unter Erkennen verstehen, jetzt habe ich über Denken und Ratio gesprochen, dass wenn wir erläutern wollen, was wir unter Erkennen verstehen im Allgemeinen, dann die Ratio als ein besonderes und zentrales Vermögen neben anderen kognitiven Funktionen oder Vermögen zu verstehen sei. Und diesen Gedanken nehme ich jetzt ein bisschen auf und mache dabei auch einen Kontext ein bisschen deutlicher, der oft mitgedacht wird dabei. Die Idee, die oft vorkommt, ist die, dass das Denken, was immer es letztlich sein mag, etwas Allgemeineres und mehr ist als das Erkennen. Also dass sozusagen das Denken im Erkennen nicht aufgeht oder nicht aufgehen muss. Das kann auch wieder verschieden akzentuiert werden. Es ist wichtig hier zu sehen, dass man das ganz verschieden verstehen kann. Manche Philosophen sehen das so, dass gerade das, was im Erkennen nicht aufgeht, das Wesentliche am Denken sei. Etwa mit der Begründung, dass im Erkennen das Denken ja nur als Mittel zu einem Zweck funktioniert, der vielleicht gar nicht das eigene Telos des Denkens zur Geltung bringt. Andere können mit derselben Formulierung, also dass das Denken über das Erkennen hinausgeht, durchaus einverstanden sein, weil ihnen aber gewissermaßen ganz im Gegenteil völlig wurscht ist, was das Wesentliche am Denken als solchen sein soll. Es ist ihnen egal, ob man das Denken als solches oder eigentliches Denken ganz weglässt oder sich halt irgendwas zusammenspinnt dazu, weil nämlich das, was am Denken interessant und auch analysierbar ist, total zusammenfällt mit seiner Rolle im Erkennen. Zu diesem letzten Standpunkt kann man natürlich sagen, Toleranz in einem Bereich, in dem man sich sowieso nicht engagieren möchte, ist nicht schwer. Warum ist dieser Gedanke, gleich auf welche Weise akzentuiert, wichtig? Weil er uns darauf aufmerksam machen kann, dass das am weitesten verbreitete Stereotyp über den Rationalismus sehr irreführend ist. Nämlich das Stereotyp, dass der Rationalismus die Lehre sei, dass es Erkenntnisse aus reiner Vernunft gibt, während der dagegenstehende Empirismus lehrt, dass alle Erkenntnis letztlich auf Erfahrung beruhe oder gründe. Also dass die Empiristen sagen, alle Erkenntnis beruht oder gründet letztlich auf Erfahrung, und die Gegenposition der Rationalisten ist eben die Verneinung von dem, es gibt auch Erkenntnisse, die nicht auf Erfahrung beruhen, sondern Korollar auf reiner Vernunft. Das Irreführende an diesem Stereotyp ist nicht, dass da irgendetwas buchstäblich falsch wäre. Wenn man das sagt, sagt man was, wo man nicht so ohne weiteres das Gefühl hat, das ist jetzt falsch oder daneben oder so. Das Irreführende liegt darin, dass damit die Überlegung auf eine Ebene gelockt wird, dass man sozusagen auf eine Ebene sich transportiert sieht, wo die eigentlichen Zusammenhänge gar nicht mehr so ohne weiteres sichtbar sind. Und das liegt am Auftritt des Begriffs Erfahrung in diesem Stereotyp, der jetzt sozusagen selbstständig und allein den Ausschlag zu geben scheint für die Alternative von Rationalismus und Empirismus. Und auf diese Weise verliert man eigentlich total aus dem Blick, beziehungsweise es wird, man ist versucht für trivial und selbstverständlich zu halten, was eigentlich unter Erkenntnis zu verstehen sei. Davon lenkt dieses Stereotyp das Interesse ab, ne? Indem es eigentlich so implizit mitteilt, Erkenntnis, na, sowieso klar. Ne? Erkenntnis, eine Vorstellung, die mit der Wirklichkeit übereinstimmt oder halt irgendwas Ähnliches. Und das nehmen wir doch beide an. Ne? Sag mal, was uns unterscheidet, ist ja nur, kommen diese Vorstellungen jetzt alle aus der Erfahrung oder nicht? Die, von denen man sagt, sie stimmen dann mit der Erkenntnis überein, mit der Wirklichkeit überein oder nicht und sind also entweder Erkenntnis oder nicht. Wenn man ihre Texte liest, dann haben die großen Philosophen, die man als Protagonisten in diesen Auseinandersetzungen kennt, ihre charakteristischen Gedanken nicht auf dieser Ebene entwickelt. Gefährlich und verbreitet ist das Missverständnis im Grunde erst so etwa seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also seit einer Zeit, wo nach einer gewissen Pause wieder vermehrt auf Motive des Kantischen, der kantischen Philosophie zurückgegriffen wurde, aber nach einem Bruch, der den Bezug auf sein eigenes Denken schwer gemacht hat, wo man begonnen hat, Stehsätze der kantischen Philosophie als Instrumente in einer Abwehr gegen idealistische, romantische und irrationalistische Strömungen zu benutzen und sich eigentlich für lange Zeit nicht mehr so sehr um das immanente Verständnis der kantischen Philosophie bemüht hat. Verstehen Sie, was ich meine? In Wirklichkeit ist es so, dass Kant genau genommen in einer gewissen Weise Kant der Erste war, der über diese unmittelbar vor ihm abgelaufenen Diskussionen über Rationalismus und Empirismus der Erste war, der wirklich gesehen hat, dass das Problem, dass da echt angegriffen werden muss, die Frage ist, was ist eigentlich Erkenntnis? Also das, was die da alle so ein bisschen... Was der Mittel, er hat natürlich das nicht historisch aufgeklärt, aber er hat eine eigene Antwort darauf zu geben versucht. Sagt ja nicht umsonst, an der ersten Stelle, wo er das Projekt der Kritik der reinen Vernunft ankündigt, sagt er, das ist die Frage, die vor allen anderen behandelt werden muss. Wie ist eigentlich die Beziehung einer Vorstellung, die wir haben, auf einen davon verschiedenen Gegenstand zu denken? Also, was man wirklich in den Blick nehmen muss, wenn man sich Beziehungen und Auseinandersetzungen zwischen empiristischen und rationalistischen Positionen im 17. und 18. Jahrhundert klar machen möchte, sind die wirklichen Analysen zu dem Begriff der Erkenntnis. Auf welche Weise in der Erkenntnis verschiedene Funktionen, jetzt bin ich wieder beim Ausgangspunkt, verschiedene Funktionen wie die Ratio, die sinnliche Wahrnehmung, das Gedächtnis, wie die ineinandergreifen und zusammenwirken. Diese Aufgabenstellung, sich mit diesen wirklichen Diskussionen zu konfrontieren, ist überhaupt nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick ausschaut. Weil, oder wie es uns meistens vorgeführt wird in den in den Büchern zur Geschichte der Philosophie, die ist deswegen nicht so einfach, oder schon allein deswegen nicht so einfach, weil diese Analysen von Autoren wie Descartes, John Locke, Spinoza, David Hume in sehr verschiedenen diskursiven Formaten geführt worden sind. Lehrbücher, Essays, Meditationen, Briefe, Dialoge mit unglaublichen stilistischen Differenzen. Zum Beispiel schon mit einer sehr verschiedenen intensiven Aufmerksamkeit auf Terminologie. Da gibt es Autoren, denen ist die Terminologie alles wert und dann gibt es andere Autoren, die sprechen zu demselben Problem, die verwenden für eine Sache, die sie meinen, auf jeder Seite fünf verschiedene Termini. Diese Diskussionen erscheinen Nur dann in der Form von konsistenten und unmittelbar vergleichbaren Theorien, wenn man sie unter äußerlichen und später prominent gewordenen Gesichtspunkten zurechtbiegt. Und dabei werden sie natürlich auch oft wirklich entstellt, also nicht unbedingt immer. Aber wie gesagt, ich glaube, Kant war der Erste, der explizit und energisch herausgearbeitet hat, dass hinter diesen Diskussionen, hinter dieser Verschleierung, die der Erfahrungsbegriff da erzeugt, eben das eigentliche, die eigentliche Frage ist, was man unter Erkenntnis verstehen soll. Also, die Bedeutung von Ratio, die wir alle mehr oder weniger selbstverständlich aus dem Wort Rationalismus heraushören, ist die einer besonders wichtigen Funktion innerhalb des komplexen Zusammenhanges der Erkenntnis ist. Und ausschlaggebend für die jeweilige Zuordnung in der Alternative Rationalismus gegen Empirismus ist die jeweilige Rolle, die der Ratio in diesem komplexen Zusammenhang gegeben wird. Das ist was anderes, als einfach zu sagen, die glauben, kommt alles aus Erkenntnis, kommt immer aus Erfahrung, und die anderen sagen, nein, es gibt auch was anderes. Also da bestehen dann viel mehr Möglichkeiten. Das ist nicht eine Ja-Nein-Sache, wenn man das so sieht. Da bestehen dann viel mehr Möglichkeiten, als bloß zu der Frage der Erkenntnisse aus reiner Vernunft zu sagen, ist so oder gibt es nicht. Jetzt können Sie mir natürlich böse sein, weil ich ja nach dieser relativ ausführlichen Erzählung wieder dort gelandet wird, was sowieso das Allerbanalste ist und was jeden von Ihnen eh schon gesehen haben, den Vorlesungstitel im Vorlesungsverzeichnis eingefallen ist zu dem Stichwort Rationalismus. Aber wenn Sie zurückdenken an etwas, was ich in der letzten Vorlesung, in der ersten Vorlesung gesagt habe, dann sehen Sie vielleicht an diesem ganz Banalen doch etwas Nicht-Triviales. Denn da, vorige Woche, habe ich ja hervorgehoben, dass der Rationalismus vor allem als eine ganze Philosophie verstanden wird. Als ein Lehrgebäude, das, grob gesagt, nur für eine Alternative Platz lässt und das eine bestimmte Einstellung zu den verschiedensten philosophischen Problemen vorhersehbar macht. Jetzt aber gerade habe ich Ihnen erklärt, dass Rationalismus im Kern eine Einstellung zu einer recht speziellen philosophischen Frage sei, nämlich der Analyse der Erkenntnis. Dass diese Frage der Erkenntnis, das ist jetzt sozusagen ganz kurz eingeschoben, dass das als eine spezielle Frage angesehen werden kann, und das heißt, dass man den Gesichtspunkt berücksichtigen muss, unter dem das als eine spezielle Frage erscheint, das macht schon ein flüchtiger Blick auf Aristoteles klar. Das ist etwas, was sozusagen die Eisenbahn drüber fährt. Von Aristoteles gibt es große Vorlesungen und Bücher zur Ethik, zur Physik, zur Metaphysik. Und dem stehen gegenüber ein paar mickrige Kapitel in der sowieso nicht sehr umfangreichen Abhandlung über die Seele, die sich direkt mit Erkenntnis befassen. Nicht ausführlicher befassen in diesem Buch als mit den vegetativen Funktionen der Seele. Also, wie kann das zusammengehen, der Rationalismus als eine ganze Philosophie und der Rationalismus als eine Position in der besonderen Frage der Erkenntnis? Da könnte man ja sagen, wenn man nur den zweiten Aspekt berücksichtigt, könnte man ja sowas sagen wie, naja, ich bin ein Rationalist, aber das sagt überhaupt nichts über meine metaphysischen Annahmen. Aber das ist ja genau das, was ich Ihnen letztes Mal gesagt habe, was nicht so ist, ne? Wie geht das zusammen? Im Grund wissen Sie ja, wie es zusammengeht. Dadurch, dass die Frage der Erkenntnis in der Philosophie der Neuzeit überhaupt zur Frage der Philosophie schlechthin geworden ist. Sich, wenn man so sagen kann, über alle anderen Fragen drüber gestülpt hat. Vor alle anderen Fragen gestellt hat. Also, eine von den Sachen, wo ja zum Beispiel Heidegger immer versucht hat, das festzunageln und zu sagen, das muss man irgendwie rückgängig machen im Denken. Vor alle Fragen gestellt. Mit einem Wort den Platz der Prima Philosophia erobert hat, diese Frage der Erkenntnis. Und der Triumphbogen, der dieser Eroberung errichtet worden ist, ist der Titel von Descartes' Meditation ist die prima philosophia und durch diesen Bogen muss ja bis heute jeder durchmarschieren, der Bekanntschaft mit der modernen Philosophie schließen möchte. Aber der Triumphbogen ist nicht die Eroberung. Die Eroberung als solche ist ein sehr komplizierter Prozess, der lang vor Descartes begonnen hat, was dessen prägende Leistung überhaupt nicht berührt. Wobei man, wenn ich sage lang vor Descartes begonnen hat, natürlich das Wort lang vorsichtig nehmen muss. Ob man sagen soll, dass diese Zeitspanne von 150 bis 200 Jahren lang ist oder kurz, das kann man in Isolation nicht beantworten. Ne? Da muss man einen konkreten externen Vergleichsmaßstab angeben und solche Vergleichsmaßstäbe bieten sich viele verschiedene an. Also man wird sowohl lang sagen müssen, wie auch unter bestimmten Gesichtspunkten kurz. Eine Voraussetzung für das Verständnis des Rationalismus, den man ja nicht ohne Grund mit Descartes beginnen lässt, und für das Verständnis des Rationalismus als sozusagen so eine mögliche ganze Philosophie, ist also das Verständnis für einen umfassenden und diffusen Prozess, in dem die Philosophie der Erkenntnis zur Leitdisziplin der Philosophie geworden ist. Auch bevor dieser Prozess in der frühen Neuzeit so richtig einsetzt, also in der Antike, in der Spätantike und im Mittelalter, gibt es immer eine Philosophie der Erkenntnis. Und in diesen Philosophien, diesen früheren Philosophien der Erkenntnis, spielt immer die Ratio als so eine spezielle kognitive Funktion eine zentrale Rolle. Das ist zum Beispiel im Mittelalter von enormer Bedeutung für die ganzen Auseinandersetzungen zwischen philosophischen und theologischen Argumenten in bestimmten Zusammenhängen. Diese Rolle, die die Ratio im kognitiven Vermögen überhaupt spielt. Aber der Unterschied ist, dass in diesen Zeiten die Theorie der Erkenntnis nicht über philosophische Fragen sozusagen flächendeckend entscheidet. Ist wichtig, an dem Punkt, gibt es immer, ist immer wichtig, hat seine eigene Tradition, verschiedene Traditionen gibt es da über das, was die Ratio ist. Aber die Erkenntnisfrage entscheidet nicht flächendeckend über philosophische Probleme. Die Theorien, die da entwickelt worden sind, tradiert worden sind, die wirken auch in der Neuzeit noch weiter. Allerdings, wenn man die wirklich neue Philosophie im Auge hat und nicht verspätete Einzelfälle von spätscholastischen oder spätscholastisch geprägten Autoren, also wie, um mal zwei extrem verschiedene Beispiele zu nennen, Francisco Suarez, der sozusagen so ein wirklich bis in den fast schon klassische Neuzeit hineinreichender Scholastiker, kreativer scholastischer Denker war, und auf der anderen Seite den Physiker Otto von Guericke, der sozusagen in einer ganz theoretisch anachronistischen Einstellung eines der wichtigsten physikalischen Experimente, die typisch sind für die neuzeitliche Wissenschaft, konzipiert hat. Also wenn man nicht an solche Ausnahmen denkt, dann steht diese Wirkung jetzt dann immer unter ganz anderen Vorzeichen. Und jetzt will ich Ihnen natürlich nicht eine groß angelegte Geschichte erzählen über die sukzessive Neuorientierung der Philosophie auf Erkenntnis von der frühen Neuzeit an, sondern ich mache nur auf einen Aspekt daran aufmerksam, der eigentlich banal ist, aber in den standardmäßigen Erzählungen oft untergeht. Und das ist der ist eigentlich ganz simple Punkt, dass diese Neuorientierung wirklich eine schrittweise und auch gar nicht kontinuierliche Verlagerung im Selbstverständnis von Philosophie als solcher ist. Eine Veränderung in dem, was Philosophie sein will. Nämlich, dass sie jetzt erkennen sein will. Dass Philosophie sich jetzt so auffasst, dass ihre Aktivität, ihre Leitakt, das, was sie tut oder tun will, das Erkennen ist. Das ist mir ganz wichtig, dieser Punkt, dass man das in allen seinen Facetten verstehen muss. Also eben nicht nur die Entdeckung eines neuen Themas oder eines Themas, das bisher am Rand war als zentrales Thema, sondern eine Veränderung im Selbstverständnis. Zwei Punkte dazu. Erstens, das ist eine Verlagerung, die sich nicht in und an der Philosophie allein vollzieht, die nur die Philosophie betreffe. Man könnte diesen Vorgang so gar nicht verstehen, sondern das ist eine Verlagerung, die die Philosophie im engsten Zusammenhang mit Wissenschaft überhaupt betrifft. Es ändert sich in dieser Zeit vom, sagen wir, 15. bis 17. Jahrhundert die Auffassung von Philosophie zusammen mit und in einer gewissen Weise parallel zu dem Verständnis von Wissenschaft. Und es ändert sich natürlich auch das Verständnis des Verhältnisses von Philosophie und Wissenschaft. Die zweite Bemerkung dazu, also zu diesem einfachen Satz, also bei dem Interesse an Erkenntnis handelt es sich nicht einfach um das Finden eines neuen Themas, sondern um eine Änderung im Selbstverständnis. Die zweite Bedeutung zielt wirklich mehr darauf, was für ein Gewicht dieser Punkt hat. Dass die Philosophie sich jetzt aus einem Erkenntniswillen heraus zu verstehen beginnt. Also nicht bloß auf Kosten der Ontologie wird jetzt die Erkenntnistheorie zentral. In Wirklichkeit ist das vielleicht sogar sekundär. Das Primäre ist, sich selbst als Aktivität des Erkennens verstehen. Jetzt hat sich klarerweise in einem gewissen Sinn die Philosophie immer als Erkenntnis verstanden. Und Aristoteles zum Beispiel beginnt die meisten seiner Abhandlungen und Vorlesungen mit Feststellungen darüber, was es auf diesem oder jenem Gebiet zu erkennen gilt und in welcher Ordnung man diese Sachen am besten erkennen kann, die hier erkannt werden sollen und so weiter. Also das macht noch keinen Unterschied. Man versteht die Sache besser oder eigentlich wahrscheinlich nur wirklich, wenn man es von der negativen Seite her sieht. Auf Kosten wovon die Philosophie sich jetzt als Erkennen zu verstehen beginnt. Und da ist die Antwort klar, auf Kosten der Lehre und auf Kosten des Beweisens. Das sind die beiden Aktivitäten, das Lehren und das Beweisen, die ja zusammenhängen, die jetzt in den Hintergrund treten gegenüber dem, was Erkennen heißt. Da sieht man gleich viel besser, worum es geht. Bei Aristoteles ist zwar völlig klar, dass es ohne Erkennen, und zwar in einem gewissen Sinn organisiertes Erkennen, keine beweisende Wissenschaft geben kann. Vor allem keine beweisende Wissenschaft, oder sagen wir nicht vor allem, sondern das heißt eigentlich dasselbe, keine Wissenschaft geben kann, die auf den Grund gehende Warum-Fragen beantworten könnte. Also sozusagen fortgesetzte und immer weiter insistierende Warum-Fragen beantworten könnte. Also auch keine erste Philosophie. Und in der Folge natürlich auch keine verantwortlich organisierte Lehre des Erkannten. Also in dem Sinn gibt es natürlich auch bei Aristoteles sozusagen keine Lehre, keine Beweisen, ohne vorhergehendes Erkennen. Aber auf der anderen Seite steht unerschütterlich, dass das letzte Ziel des Erkennens eben das lehrbar gemachte und in demonstrativen Beweis zusammenhängende organisierte Wissen ist. Das letzte Ziel der Sache ist, etwas beweisen zu können, den vollkommenen Beweis, eine Demonstration geben zu können. Und das ist das Telos. Und darin, in der Lehre, als doch einem anderen, erfüllt sich der Sinn des Erkennens. Der Sinn des Erkennens, das immer das Erste sein muss, wenn man eine Wissenschaft haben will, muss man anfangen zu erkennen. Man muss auf relativ niedrigen Stufen des Erkennens anfangen zu erkennen. Man muss auf höhere Stufen des Erkennens kommen. Und wenn man das Erkennen perfektioniert hat, dann hat man etwas erreicht, woran sozusagen, oder was die Voraussetzung dafür ist, dass gelehrt werden kann. Der Wissenschaftler, der Philosoph ist derjenige, der aus dem von ihm bereits Erkannten heraus beweisen kann, dass dies und das mit Notwendigkeit so und so sein muss und gar nicht anders sein kann. Das ist die zentrale intellektuelle Aktivität. Und es geht darum, dass das sich in der Neuzeit umzukehren beginnt. bis schließlich Descartes an einem bestimmten Punkt seiner Entwicklung, also weder ganz am Anfang noch ganz am Ende, aber an einem bestimmten Punkt seiner Entwicklung sagen wird, wie man etwas beweist, was schon erkannt worden ist, ist eigentlich eine vollkommen nebensächliche Angelegenheit gegenüber dem Erkennen als solche. Es ist eine viel einfachere Angelegenheit und außerdem ist es auch viel mehr vom Kontext abhängig. In dem Sinn, dass es für einen und denselben Satz durchaus verschiedene Beweise geben mag, also zum Beispiel die Gottesbeweise in der dritten respektive fünften Meditation, der Meditationen sind da zwar verschiedene Beweise für dieselbe Sache, abhängig von den Überzeugungszielen verschieden geeignet. Der Weg des Erkennens aber ist einer. Der Weg des Erkennens ist einer und ist vollkommen determiniert durch a. die Ausgangssituation eines relativen Nichtwissens und die Mittel oder Instrumente, die in dieser Ausgangssituation zur Behebung des Nichtwissens zur Verfügung stehen. Die können verschieden sein. Und sich dieser Aufgabe des Erkennens zu stellen, selber so ein Erkennen sein wollen, das ist Philosophie bei ihm in seiner frühen Phase. Und das ist charakteristisch für diese Verlagerung in der frühen Neuzeit. Also, ich hoffe, Sie können das verstehen. Also, die einfachste Variante des Gedankens ist die, es geht eben nicht nur darum, dass da ein Thema, das wichtig aber immer peripher war, ins Zentrum rückt, auf Kosten von anderen, die jetzt dann an den Rand gedrängt werden. Das ist auch der Fall. Dann habe ich ja jetzt schon x-mal gesagt, aber hinter dem steckt was Wichtigeres, nämlich eine Veränderung im Selbstverständnis von Philosophie. Und das übersieht man leicht, weil man ja glaubt, es gibt ja überhaupt keine Theorie, die nicht sozusagen erkennend sein will. Der wichtige Punkt ist, in Relation wozu steht das? Also es ist eigentlich nur unter einer, kann man sagen, teleologischen Perspektive wirklich zu verstehen, worum es da geht. Was ist sozusagen das Ziel, das man dabei hat. Und in der Neuzeit liegt das Ziel des Erkennens im Erkennen, sozusagen. Das erfüllt sich im Erkennen. Es ist viel mehr so, wie Aristoteles sagt, es gibt so Tätigkeiten, die haben ja, es gibt die hervorbringenden Tätigkeiten, also die Tätigkeiten, die etwas hervorbringen, sagt Aristoteles. Und die sind, wenn man die bewerten soll, ob es gut gemacht worden ist oder nicht, muss man sich das Produkt anschauen. Und demgegenüber stehen Tätigkeiten, die sozusagen ihre Vollendung oder den Maßstab ihrer Vollendung oder ihrer Perfektion in sich selber haben, die kein Produkt hervorbringen, wie zum Beispiel das Gehen. So muss man das verstehen. Also diese letzte Bemerkung hat natürlich auch schon in sich eine Andeutung, dass vor diesen Positionsbestimmungen von Descartes eine Geschichte liegt, in der sich sowieso schon mehr und mehr das Neue als Ziel des Erkennens Geltung verschafft hat. Nicht sozusagen das Grundlegende, das Letzte, das Allgemeinste, sondern das Neue als Ziel des Erkennens. Man könnte sagen, die Vision, die die frühe Neuzeit von der Wissenschaft im Allgemeinen hatte, ist die einer permanenten Orientierung auf Neues und in einem damit natürlich auch auf Selbsterneuerung. Das ist gemeint mit dieser Phrase von der Änderung des Selbstverständnisses der Philosophie. Und da können Sie vielleicht auch ein bisschen was sehen von dem, was ich gemeint habe in der ersten Vorlesung und in meiner heutigen Wiederholung mit der Notwendigkeit, die Perspektive der Performance im Sinne einer spezifisch-philosophischen Aktivität zu verbinden mit der Kreation von Allgemeinheiten, diskursiven Allgemeinheiten oder Begriffen oder individualisierbaren Komplexen. Und Erkennen so gefasst wäre ein Kandidat für so eine Übereinkunft. Man könnte sagen, das wäre die Geschichte wäre am schönsten, wenn man sagen könnte, aus diesem Prozess heraus einer Interessensverlagerung der Philosophie selbst auf das Erkennen gewinnt sozusagen dann das Theoretisieren dessen, was eigentlich kognitive Kompetenz ist und welche Rolle da die Ratio spielen kann, einen wirklichen Sinn, der über sozusagen rein lexikalische Einordnungen hinausgeht. Und aus dem heraus müsste man den Zusammenhang einer Geschichte der Ratio mit einer Geschichte des Rationalismus verstehen können. Es ist mir wichtig auch, dass Sie sehen, dass das eine Entwicklung in der neuzeitlichen Philosophie, die vor der Konstitution der eigentlichen Erkenntnistheorie liegt und die man verdeckt und verdecken und vergessen kann, wenn man Erkenntnistheorie einfach nur als eine philosophische Theorie neben anderen sieht, so wie sie einem begegnet, wenn man die universitären, die akademischen Curricula anschaut, weil dann sieht man das immer so, ne? Dann sieht man, was gibt es alles in der Philosophie, da gibt es das und das, ne? Zuerst wird das nur eingeteilt in theoretisch und praktisch und dann fächert sich die Sache immer mehr auf bis zu dem Unterschied zwischen dem, was ich mir gestern gedacht habe und dem, was ich mir vorgestern gedacht habe. Aber wenn man sich diese etwas grundlegendere Schicht bewusst macht, kann man, glaube ich, oder nur wenn man sich das bewusst macht, wird man verstehen, was die eigentlichen ursprünglichen Impulse des Rationalismus bei Descartes gewesen sind und welche Dynamik dann in der nachfolgenden Entwicklung wirksam ist. Also welche Rolle der Begriff Ratio dann aus dieser Perspektive hat. Also jetzt haben wir ein recht komplexes Bild, noch immer auf einer sehr abstrakten Ebene freilich. Hinter dem Rationalismus als einem Typ von Positionen im Rahmen der Erkenntnistheorie, hinter dem nehmen wir jetzt zweierlei wahr. Einmal diesen vorgeordneten Prozess, in dem das Erkennen nicht einfach Gegenstand der Philosophie ist, sondern wo im Erkennen sich ihr Selbstverständnis als Aktivität zum Ausdruck bringt. Und das macht plausibel, wie die Positionierung in einem scheinbar disziplinär abgegrenzten Bereich das Profil einer Philosophie insgesamt prägen kann. Deswegen ist es möglich, weil dieser Prozess abgelaufen ist, ist es möglich, dass Rationalismus, obwohl auf ein bestimmtes Problem konzentriert, sozusagen die Signatur einer ganzen Philosophie oder verschiedener ganzen Philosophien werden kann. Und genau dieser Sachverhalt aber wird überlagert von diesem Leergebäude-Syndrom. Als zweites aber halten wir im Blick, dass das Wort Ratio als solches Inhalte hat, die seinen Gebrauch in der Erkenntnisphilosophie zwar prägen und eigentlich immer schon geprägt haben, die aber mit diesem Gebrauch in der Erkenntnisphilosophie nicht zusammenfallen. Also dass das Wort Ratio selbst Inhalte hat, die nicht mit dem zusammenfallen, was Ratio in der Erkenntnisphilosophie heißt. Also wo ich Ihnen da am Anfang zwei oder drei Kandidaten gesagt habe, Schlussvermögen oder Vermögen, abstrakte Sachverhalte einzusehen, die, sagen wir jetzt im Großen und Ganzen, erfahrungsunabhängig sind oder solche Sachen. Und zwischen diesen beiden Polen spitzt sich eine sehr wechselhafte Geschichte ab. Und jetzt beginne ich ein bisschen mit dieser Geschichte. Wir verlassen damit jetzt diese allzu abstrakten Bereiche und kommen endlich zu irgendwas Konkreterem. Also ich habe von Anfang an gesagt, kursorische Bemerkungen oder Andeutungen zur Begriffsgeschichte von Ratio. Ich habe leider ein Buch vergessen zu Hause, aus dem ich dann kurz, aber macht nichts. Ich werde wie Arpad Szabo, an dessen Buch ich mich orientiere, am Schluss gibt es eine Folie mit Hinweisen, können Sie es fotografieren oder ich stelle das sowieso dann auch auf das Moodle, die Präsentation. Also ich werde wie der Szabo in seinem Buch mit einem relativ späten Zitat, historisch späten Zitat beginnen, einem Zitat aus dem 5. Buch der Elemente des Euklid. Und da ist es, bevor ich Ihnen das zeige, dieses Zitat, gut, sich ein bisschen was über Chronologie zu vergegenwärtigen. Über Euklid weiß man ja nicht sehr viel, wer das eigentlich war, wenn Alexandriner. Man weiß, dass die Elemente, Stoicheia, so Ende des 4. Jahrhunderts oder noch etwas später verfasst worden sind, also um oder ab 300 vor Christus und sie greifen systematisch, die Elemente des Agit greifen systematisch auf Erkenntnisse und Resultate einer schon sehr langen Tradition der griechischen Mathematik zurück. Sie greifen darauf allerdings auf eine ganz besondere und, wenn man so sagen kann, kreative Weise zurück, sodass man keinesfalls sagen kann, das wäre nur eine Sammlung. Aber es ist auch in entscheidender Hinsicht eine Sammlung. Das ist sehr, sehr wichtig, wenn man sich mit dem Gewicht, dass die Elemente haben, wenn man das einschätzen will, insbesondere in Bezug auf philosophische Theorien, dann muss man sich klar machen, dass es eine Sammlung ist. Aristoteles hat von 384 bis 322 gelebt und also davon keine Kenntnis gehabt. Er hat früher gelebt und die wichtigen Bezüge, Bezugnahmen des Aristoteles auf geometrische Lehrsätze und auch auf die geometrische Denkweise überhaupt, den muss man also historisch in andere Bezüge stellen. Was aber nicht heißt, dass der Euklid unwesentlich wäre für das Verständnis der aristotelischen Äußerungen. Dasselbe gilt natürlich für Plato, der 347 schon gestorben ist, also von 427 bis 347. Euklid ist einfach später. Man ist aber bei beiden Philosophen, insbesondere Aristoteles, schon, und auch bei Plato, aber schon in der gleichen Gedankenwelt, wenn sie ausdrücklich über Geometrie sprechen. Das ist sehr wichtig. Es lässt sich nichts Sicheres sagen über spezielle Einflüsse dieser beiden Philosophen auf Euklid, obwohl es Vermutungen gibt, dass er an der Platonischen Akademie, ich weiß aber nicht, wer da dann gerade der Lehrer gewesen wäre, da müsste man einfach nachschauen, dritte Generation wahrscheinlich oder so ähnlich, obwohl es Vermutungen gibt, dass er an der Platonischen Akademie studiert hätte und obwohl die Herausforderung natürlich enorm ist, Zusammenhänge herzustellen, also zum Beispiel die euklidische Unterscheidung, das ist auch natürlich Gegenstand der tollsten und interessantesten Untersuchungen, die euklidische Unterscheidung verschiedener Typen von Sätzen, die man vor den Beweisen anführen muss, also allgemeine Sätze, Definitionen, Postulate, also die zu vergleichen mit den Unterscheidungen, die Aristoteles zwischen verschiedenen Typen von Grundsätzen macht. Unübersehbar freilich, dass in der für die griechische Mathematik typischen Tendenz zur Systematisierung, zur Darstellung deduktiver Zusammenhänge, eine gemeinsame Leistung von Philosophie und Mathematik vorliegt. Also das auf jeden Fall. Also auch wenn wir nicht sagen können, der ist unter dem Einfluss von Plato dort und dort gestanden und unter dem Einfluss von Aristoteles da und da. Es gibt sicher irgendwelche. Und insgesamt ist sozusagen diese Leistung der Systematisierung der Geometrie, die mit Euklid eben einen absoluten Höhepunkt hat, als Systematisierung einer Wissenschaft, ein gemeinsames Produkt natürlich, eine gemeinsame Leistung von, also es hat Einflüsse gegeben, man kann sie nicht so einfach dingfest machen und sagen, da ist das. Ne? So. Das gilt insbesondere für Plato, für den Einfluss von Plato auch. Also das im Vorhinein zur Orientierung. Was ist also jetzt diese angesprochene Stelle in den Elementen von Euklid? Es handelt sich um die fünfte Definition im fünften Buch. Also bevor dort irgendwelche Beweise geführt werden, gibt es Definitionen. Das Wichtigste ist eine Definition. In einer deutschen Übersetzung liest sich das so. Man sagt, dass Größen in demselben Verhältnis stehen, nämlich die erste zur zweiten wie die dritte zur vierten, wenn beliebige Gleichvielfache der ersten und dritten zugleich größer, gleich groß oder kleiner sind als beliebige Gleichvielfache der zweiten und vierten in der entsprechenden Reihenfolge genommen. Also sieht man auf den ersten Blick, dass das was wirklich Fundamentales ist, ne? Diese Definition. Was heißt das? Sie wissen es aber so. Also es geht um das, nicht? A zu B wie C zu D im selben Verhältnis. Entoautologo, glaube ich, heißt es. Das geht, bei dem Griechischen geht es mir nur um das, dass im gleichen Verhältnis, heißt im selben Logos stehen. Das ist der springende Punkt. Verhältnis, das Wort Verhältnis heißt Logos. Und das Gleichheitszeichen in der Mitte entspricht dem genau, in demselben Verhältnis stehen. Nämlich das A zu B in demselben Verhältnis, das ist das, was gleich ist, wie C zu D. Und aus dieser Definition ergibt sich dann, kann man folgern, wenn man M und N als ganze Zahlen nimmt, dass wenn A mit M multipliziert größer ist als B mit N multipliziert, dass dann daraus folgt, dass wenn man M mit C multipliziert, das auch größer ist, als wenn man N mit D, also mit denselben Gleichvielfachen, ja, sozusagen multipliziert und aus. Und wenn die Multiplikation eine Gleichheit ergibt, also wenn M mal A gleich groß wie N mal B ist, dann daraus folgt, dass M mal C auch gleich ist wie N mal D und dasselbe gilt dann auch für das Kleiner. Ja? Das folgt daraus, wenn man sagt, diese Folgerungen ergeben sich aus der Gleichheit des Verhältnisses, ja? In demselben Logos stehen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel mit Zahlen. Ja? Obwohl, das sage ich jetzt vorher und das prägen Sie sich bitte fest ein, obwohl das ein schwerer Verstoß ist, ich sollte es nicht machen. Also es widerstrebt mir, Ihnen jetzt ein Beispiel mit Zahlen zu geben. Sie werden das auch dann verstehen. Ich sage es Ihnen dann an dem entsprechenden Punkt, warum das schlecht ist. Es widerspricht dem Geist dieser Definition, aber ich werde es dann reparieren und wenn Sie das Beispiel jetzt gehört haben und dann sehen Sie das noch ein bisschen genauer, was diese Definition sagt, dann vergessen Sie das Beispiel wieder. Ne? Also, dass 2 zu 4 im Sinne dieser Definition im gleichen Verhältnis ist wie 3 zu 6, das würde bedeuten, dass erstens daraus das 10 mal 2, also 10 ist dann das M, ne? Größer ist als 3 mal 4. 3 wäre dann das N. Also 10 mal 2 ist größer als 3 mal 4. Folgt, dass auch 10 mal 3 größer sein muss als 3 mal 6. Und dass zweitens daraus das 6 zweite, nächste Zeile, dass 6 mal 2 gleich 3 mal 4 ist, nämlich 12, dass daraus folgt, dass auch 6 mal 3 gleich 3 mal 6 ist. Wir wiederholen immer die M's und die N's, nicht? Von der linken Seite auf der rechten Seite. Und dass dasselbe dann auch für das Kleiner gilt. Ja? Also, das ist wirklich nur zur Belebung Ihrer Vorstellung gesagt gewesen, jetzt dieses Beispiel. Man konnte es ja auch schon in dem, so wie es da steht, kann man es eigentlich auch verstehen, muss man es eigentlich verstehen. Vergessen Sie das Beispiel wieder. Also das Wichtige, ich habe den Euklid vergessen, das Griechische, das Wichtige ist, dass dort steht, in demselben Logos. Da. Man sagt, dass Größen in demselben Logos zueinander stehen. In der lateinischen Übersetzung heißt das so, in eadem ratione, also die Übersetzung von Logos ist hier schon Ratio. In eadem ratione magnitude esse dicunter prima ad secundam et terce ad quartam, wenn, kommt jetzt dasselbe. Das ist die moderne Übersetzung aus dem Griechischen von Heiberg, die maßgebende Übersetzung aus dem Griechischen von Heiberg aus dem Jahre 1883, die Übersetzung schlechthin. Der Satz, wenn Sie es sich anschauen, sehen Sie, dass der Satz ein bisschen umgestellt ist und in einer gewissen Weise näher an dem Griechischen ist, wenn Sie das Griechische hätten. Aber das spielt keine Rolle. Uns interessiert ja sowieso nur die Übersetzung von Logos mit Ratio. Ne? Und beides ist das, was man auf Deutsch Verhältnis nennt. Logos, Ratio, Verhältnis. Und in der maßgebenden englischen Übersetzung von Thomas Heath ist das auch so. Magnitudes are said to be in the same ratio. The first to the second and the third to the fourth. Diese Übersetzung stützt sich schon auf die Heiberg-Übersetzung natürlich. Warum habe ich Ihnen das jetzt gesagt mit dieser Heiberg-Übersetzung aus dem Griechischen? Man muss nämlich ergänzend sagen, dass die ersten Übersetzungen der Elemente ins Lateinische nicht aus dem Griechischen waren, sondern aus dem Arabischen. Also dass es zuerst Übersetzungen aus dem, bevor die erste lateinische Übersetzung erschienen ist, ist es ins Arabische übersetzt worden und aus dem Arabischen ins Lateinische im 11. Jahrhundert von Adelard von Bas und dann vor allem im 13. Jahrhundert von Campanus von Novara. Ich weiß nicht, ich kann nicht Arabisch. Aber in den lateinischen Übersetzungen heißt das auch immer Ratio. Und diese Übersetzung von Campanus von Novara, das ist die, die dann eben maßgeblich geblieben ist. Jetzt noch eine zweite Ergänzung zu der Definition selbst. Sie haben sie jetzt in Englisch vor sich. Diese zweite Ergänzung ist, dass die in den Elementen unmittelbar folgende sechste Definition eine Nominaldefinition ist, zum Unterschied von der, die setzte wirklich was fest, was man festsetzen kann. Die andere gibt nur ein Wort, schiebt nur ein Wort ein, diese sechste Definition, die nämlich besagt, dass man solche Größen, die im gleichen Verhältnis stehen, also 2 und 4 und 3 und 6 zum Beispiel, jeweils 2 und 4 da, 3 und 6 da, dass man solche Größen, die im gleichen Verhältnis stehen, analog oder Analogie nennen kann. Also das sind, können wir sagen, analoga dann. Das ist ein Wort, das ist analogon, was im Lateinischen immer mit, die sind proportionales, Proportion wiedergegeben wird. 2 und 4, 3 und 6 bilden zusammengenommen in diesen zwei Gruppen eine Proportion, weil 2 und 4 und 3 und 6 in dem gleichen Logos jeweils zueinander stehen. Also Sie sehen, warum Proportion hier eigentlich nur eine Nominaldefinition ist, weil die Sache, auf die es verweist, weiß man schon vorher. Es ist nur eine Abkürzung. Die kleinste mögliche Proportion, versäumt ein Glied nicht zu sagen, die kleinste überhaupt mögliche Proportion besteht aus drei Zahlen und wäre von der Form A zu B wie B zu C. Das spielt dann noch eine große Rolle für uns, weil in fünf Zusammenhängen, wissenschaftlichen Zusammenhängen, ist ja immer das Kleinste, was man finden kann, das Wichtige. Und um diese Frage der kleinsten Proportion ranken sich auch viele wichtige Überlegungen, auf die wir dann heute auch noch zu sprechen kommen, die mit dem Begriff der mittleren Proportionalen zu tun haben. Also hier haben wir eine Verwendung des Wortes Ratio, die zunächst einmal nichts mit Kognition zu tun hat, auf den ersten Blick, sondern fraglos und fest im mathematischen, genauer sollte man eigentlich sagen, geometrischen Kontext steht. Es handelt sich um das Verhältnis. Verhältnis, Euklids Definition gibt ein Identitätskriterium für Verhältnisse. Es sagt, wann Verhältnisse gleich sind. Also man könnte auch in einer gewissen Weise sagen, was die Selbigkeit eines Verhältnisses ist. Ja, ein Selbigkeit ist ein Identitätskriterium für Verhältnisse. Und Ratio ist die Übersetzung des Wortes Logos, das in der griechischen Sprache außer und vor dem Verhältnis natürlich noch Wort, Behauptung, Sprache und so weiter bedeutet. Bei Aristoteles oft die Bedeutung hat, nicht, also zwischen Wort und Sprache, bei Aristoteles die Bedeutung hat von ein Stück Sprache, ein Logos, ne? Ein Stück Sprache. Das ist ein, was man auch in modernen linguistischen Theorien begegnet, man manchmal dem Ausdruck a fragment of ordinary English oder sowas, ne? Ein Stück Sprache. Und ein besondere Stücke Sprache, Sprachstückling, Logoi, die besonderen Bedingungen genügen, sind zum Beispiel die Syllogismoi, ne? Syllogismen, die auf eine bestimmte Weise strukturierte Sprachstücke, Ausschnitte aus der Sprache insgesamt. Also diese Sache, dass das eben da Verhältnis heißt und in diesem mathematischen Zusammenhang ist, aber wo Worte benutzt werden, die auch eine andere Bedeutung haben, das kann und sollte man interessant finden. Und man könnte sich natürlich auch gleich das eine oder andere dazu einfallen lassen, wie Zum Beispiel, dass es hier offensichtlich bei dieser Definition um die Regeln für einen Abstraktionsschritt geht. Also um die Regeln, wie man mit einer bestimmten Abstraktion genau umzugehen hat. Um die Einführung einer höherstufigen Entität. Jenseits der Zahlen einer höherstufigen Entität, eben namens Logos oder Ratio oder Verhältnis, durch Abstraktion. Man hat zuerst zwei Sachen und man hat eine Beziehung zwischen den zwei Sachen. Ja, auf der ersten Stufe hat man zwei Zahlen und man nimmt die Beziehung zwischen diesen zwei Zahlen wahr. Und auf der nächsten Stufe nimmt man eine Sache wahr. Die ist dieser selbe Logos. Ja? Das kann man Abstraktionsschritt. Nicht? Nehmen wir das. Und die Definition gibt die Regeln, wie diese Abstraktion. Abstraktion ist immer was Gefährliches. Extrem gefährlich, dass man den Boden verliert und und irgendwo davon driftet und vom Blabla zu reden beginnt. Da in der Mathematik und in der Philosophie sollte es vielleicht auch so sein. Es gibt daher immer ganz bestimmte Regeln, dass man genau weiß, was hinter dem steht, dass der jetzt von dem redet. Das sieht man. Nicht? Und das könnte man schon als eine, wenn auch recht dünne und spekulative Verbindungslinie in die anderen Bedeutungen von Ratio bzw. Logos verstehen wollen. Könnte man sagen. Nicht? Weil das ist eine Emanzipation einer bestimmten Art von Auffassung von einer anderen Art von Auffassung, von einer anderen Ebene des Auffassens, wo man zuerst war. Nicht? Aber auf diese Weise wäre die Sache zu billig verkauft. Der eigentliche Witz ist hier noch nicht sichtbar geworden. Erst wenn wir den eigentlichen Witz in den Blick bekommen, kriegt diese Idee, die durchaus richtig ist, sozusagen ihren Zug, ihren Drive, ihre Schärfe, könnte man sagen. Das Erste, was uns zur Entdeckung des Eigentlichen oder zur Wahrnehmung des eigentlichen Witzes führt, ist die Tatsache, dass es in Euklids Elementen noch eine zweite Definition der Verhältnisgleichheit, das Analogon, gibt an dieser Stelle, und zwar in der 20. Definition des 7. Buches. Die schaut so aus. Und jetzt werden Sie verstehen, warum ich vorher gesagt habe, das mit den Zahlen will ich eigentlich nicht sagen. Das schaut so aus. Verhältnisgleich sind Zahlen, und dort ist das Wort Analogon wieder. Ne? Wenn die erste von der zweiten ein Gleichvielfaches oder dasselbe Teil oder dieselbe Menge von Teilen ist wie die dritte von der vierten. Das ist auch. Also wenn man die Definitionen 5 und 6 des 5. Buches zusammennimmt, wo ja die 6. nur eine nominale Erweiterung der 5. ist, und man schaut sich die an, im 7. Buch die 20., dann sagen die das Gleiche. Ne? Glaubt man. Also auf Griechisch beginnt dieser Text hier mit Arithmoi analogon esin, hot dann ho protos, wenn der erste und so weiter. Auf Lateinisch heißt es dann entsprechend, habe ich jetzt nicht abgeschrieben, numeri proportionale sunt, si. Und so ist auch die englische Übersetzung. Und wir wissen, dass die vier Zahlen proportional sind, bedeutet, dass die erste zur zweiten in demselben Logos, derselben Ratio steht, wie die dritte zur vierten. Wo liegt der Unterschied? Der Unterschied ist riesig. Der Unterschied ist eben genau der, dass hier von Zahlen die Rede ist und in der Definition aus dem 5. Buch von Größen. Und der springende Punkt dabei ist, dass eben Größen keine Zahlen sein müssen. Sie können Strecken sein, Streckenlängen. Jetzt ist man dann natürlich wieder versucht zu sagen, macht nichts, ist egal, wir können ja den Strecken Zahlen zuordnen. Einheitsstrecke, Vielfache der Einheitsstrecke und so weiter. Aber das stimmt nicht, weil es Größen gibt, die sich nicht als Vielfache einer Einheitsstrecke darstellen lassen. Und genau darin, in dem Punkt, liegt der fundamentale Unterschied dieser beiden Definitionen, dass die im 5. Buch darauf Rücksicht nimmt, dass es Größen gibt, die sich nicht als Vielfache einer Einheitsstrecke darstellen lassen, dass sie also allgemeiner ist, und zwar um ein ganz wesentliches allgemeiner ist. Die im fünften Buch ist daraufhin angelegt, dass auch für Irrationalitäten, also Größen wie die Quadratdiagonale, die Verhältnisgleichheit definiert wird. Das ist ein gigantischer Fortschritt, sozusagen, der hier liegt zwischen diesen beiden Definitionen. Also die im siebten Buch ist sozusagen was Archaisches. Man könnte es statt archaisch genauer sagen, aus dem pythagoreischen Geist. Und die in dem fünften Buch ist so quasi unendlich viel moderner, Jahrhunderte moderner. Ob es sich wirklich um Jahrhunderte dabei handelt, das ist so ein bisschen eine andere Frage, aber man kann schon sagen, 100 Jahre wahrscheinlich schon. Von dieser Feststellung aus legen sich interessante Fragen in verschiedenen Richtungen nahe. Ich werfe Blicke in zwei dieser Richtungen. Zuerst in die historische und dann in eine philosophische. Ob wir zum Philosophischen heute überhaupt kommen, weiß ich nicht. Aber mal sehen. Man muss aber die Reihenfolge einhalten. Man muss sich zuerst was Historisches klar machen, damit man das Philosophische kapieren kann. Es spielt der Umstand eine sehr große Rolle, dass die Elemente eben eine Sammlung sind. Und dass man schon immer von der späteren Antike an Zugang zu einer Menge von Quellen hatte, aus denen ein Glied sich eben bedient hat. Und jetzt gibt es also einen antiken Text, in dem man lesen kann, den auch der Heiberg mit publiziert hat, mit seiner Ausgabe der Elemente, dass das fünfte Buch der Elemente seinem Inhalt nach von einem gewissen Eudoxus aus Knidos stammt, der im 4. Jahrhundert gelebt hat und ein Schüler Platos gewesen sein soll. Also der wäre ein Zeitgenosse von Aristoteles, dieser Eudoxus. Also das da geht mehr oder weniger das ganze fünfte Buch, aber vor allem diese Definition von dem Eudoxus hat. Wenn man dem Glauben schenkt, und es spricht nichts dagegen, dann hat man einen Terminus antiquem. Vor oder spätestens bei Eudoxus selbst können wir die Erweiterung des Begriffes der Verhältnisgleichheit, also des Identitätskriteriums für eine Ratio, das auch nicht durch Zahlen darstellbare Größen einschließt, ansetzen. Spätestens bei Eudoxus. Jetzt ist freilich dieser Hinweis auf Eudoxus als eine Quelle für Euklid keineswegs hinreichend, um zu sagen, dass er auch wirklich der Schöpfer dieser Definition gewesen wäre, der Eudoxus. Es gibt keinen Text von ihm selbst, der diesen Schluss erlaubt. Es wird halt irgendwo, sagt einer, dass das so war. Ganz im Gegenteil gibt es sehr viel Grund zu der Annahme, dass er entweder seinerseits die Sache schon von woanders her hatte oder zumindest die Einsicht in die Notwendigkeit einer solchen Definition, also die Einsicht in die Notwendigkeit, über diese Definition hinauszugehen, ja, schon so weit gediehen war, dass Eudoxus ihr nur mehr sozusagen Form verleihen musste. Und da kann man dazu sagen, da sind sich die Mathematikgeschichtler alle einig, ob diese Formulierung da jetzt von Eudoxus oder von Euklides, in der Tat ist sie ganz außerordentlich elegant und perfekt. Ein Musterbeispiel für eine Definition in der antiken Mathematik. Das sind freilich jetzt dann auch zusätzliche Gründe anzunehmen, dass die Frage der Ratio des Logos in diesem Sinn, wie wir das jetzt mit dieser Gegenüberstellung von diesen beiden Definitionen und vor allem mit dem Problem, das dadurch angepackt wird, mit der Differenz dieser beiden Definitionen, dass diese Frage in diesem Sinn im direkten Umfeld Platos ein Diskussionsgegenstand gewesen ist und insbesondere eine Rolle gespielt haben kann in seinen Reflexionen über das Verhältnis von mathematischem und philosophischem Denken, die ja der wesentliche Aspekt sind, den man berücksichtigen muss, wenn man wissen will, wie er sein philosophisches Denken aufgefasst hat. Also da sehr viel spricht dafür, dass genau diese Frage da diskutiert worden ist. Ich bleibe jetzt beim Historischen und sage, wenn wir uns also von diesem Hinweis auf Eudoxus ein bisschen unabhängig machen wollen, weil wir ja nicht wissen, ob er selbst es war, der diese Definition in Worte gefasst hat, so fangen wir damit an, dass offensichtlich die Definition des fünften Buches später ist, jünger ist als die des siebten Buches, eben weil sie die Entdeckung oder man sollte besser sagen Einbeziehung der irrationalen Größen in die Mathematik voraussetzt. Während man die Definition des siebten Buches ganz einfach in den pythagoreischen Kontext, also des 6. Jahrhunderts, einordnen kann, die Auszeichnung der ganzzahligen Verhältnisse, also zum Beispiel die Auszeichnung der Zahlentrippel, die den pythagoreischen Lehrsatz erfüllen. Man könnte also den Fortschritt von der einen zu der anderen in dem Maß datieren, wie man die Entdeckung und Einbeziehung der Irrationalzahlen datieren kann. Das ist aber nicht so ohne weiteres und vielleicht überhaupt nicht möglich. Man kann aber zumindest die Fragestellung ein bisschen präzisieren, indem wir sagen, statt Einbeziehung der Irrationalzahlen, Einbeziehung des Irrationalen, von mir aus der nicht durch Zahlen ausdrückbaren Größen, in den Bereich des Mathematischen. Auf diese Weise machen wir explizit, dass es natürlich bei dieser Frage vor allem um das Verhältnis von Zahl und Geometrie geht. Denn faktisch sind diese nicht zahlenartigen Größen ja da. Sie werden ja konstruiert, und zwar schon ewig, auch von den Pythagoreern werden solche Größen ja konstruiert. Worin besteht also eigentlich die Dramatik des Fortschritts, den die Definition aus dem fünften Buch gegenüber dem siebten Buch darstellt, die Dramatik des Übergangs von Zahl zu Größe in der Fassung dieses einen Begriffs von Logos oder Ratio? Zunächst gewissermaßen, damit wir verstehen, also vielleicht wissen Sie die meisten genau, worum es da geht, aber damit man ein bisschen griffiger hat, das ist schon ein bisschen ein Exkurs, nicht? Damit man ein bisschen griffiger hat, was jetzt eigentlich das heißt, nicht? Was man sich da vorstellen soll unter diesen Größen, die keine Zahlen sind. Nicht? Warum? Wir haben ja Zahlen, warum? Auf dem Standpunkt der Definition aus Buch 7, die Sie an der Tafel sehen, nehmen wir an, dass wir eine Geometrie betreiben, in der wir den Streckenlängern Zahlen zuordnen. Also das ist das erste Mal. Kein Problem, wir haben Streckenlängen, ordnen ihnen Zahlen zu, und zwar zunächst einmal ganze Zahlen. Und können dann sagen, geometrischen Beziehungen zwischen Strecken entsprechen dann auch Beziehungen zwischen Zahlen. Der einfachste Fall, in dem man sich das verdeutlichen kann, worum es da geht, ist der, dass wir auf einer Gerade eine Strecke haben, deren Länge wir durch die Zahl 1 bezeichnen, und dass, wenn wir von einem Endpunkt der Strecke aus mit Hilfe eines Zirkels dieselbe Länge auf derselben Geraden noch einmal abtragen, dann entspricht die Länge der jetzt entstandenen Strecke der Zahl 2. Und wenn ich auf dieselbe Weise noch einmal die ursprüngliche Länge dazufüge, ja, das ist jetzt der springende Punkt. Ist es furchtbar, wenn ich das Fenster zumache? Nein, es geht, oder? Ja, ist besser. Also jedenfalls für mich. Also der springende Punkt ist, gebe es noch einmal dazu, dann habe ich die Zahl 3. Wenn ich die Gesamtstrecke, die ich jetzt habe, halbiere, mit Hilfe von zwei Kreisen um die Endpunkte dieser Strecke, dann habe ich zwei Strecken von der Länge 1,5. Und im Unterschied zu dem, was ich zuerst gemacht habe, habe ich nie die halbe Streckenlänge in den Zirkel genommen. Ja? Also ich hab durch die geometrische Manipulation was erzeugt, dem eine Zahl entspricht, was ich aber nicht so wie die ursprüngliche eine Strecke oder die Strecke von der Länge 2 oder die Strecke von der Länge 3 in den Zirkel genommen habe. Also der wichtige Punkt ist, dass man versteht, dass das ein kreativer Akt ist. Ich habe etwas erzeugt mit einfachen Mitteln, was sozusagen unabhängig von diesen Mitteln ist. Verstehst du? Also dieses Halbe. Sie ist das Resultat. Jetzt kann ich das Halbe in den Zirkel nehmen und mit dem Halben weitermachen. Und ich kann Vierteln erzeugen und so weiter. Ja, ist das klar, was da gemeint ist? Und das ist wunderbar, Paradies. Nicht? Wir führen gewisse geometrische Operationen aus mit Strecken, denen Zahlen zugeordnet sind, und sind ganz sicher. Wir müssen die nicht extra jetzt sozusagen in unser Zirkel, wir müssen und sind ganz sicher, dass den aus diesen Operationen resultierenden Strecken wieder Zahlen entsprechen. Und umgekehrt, ich teile eine Zahl durch zwei und verlasse mich darauf, dass auch die Länge einer Strecke mit dieser Ausgangszahl halbiert sein wird. Das ist die Voraussetzung, auf die man sich verlässt. Im Großen und Ganzen, also sehr überzeichnet, das ist die pythagoreische Welt. Und dann, patsch, stoßt man auf einen Fall, wo wir von solchen Zahlen Zuordnungen ausgehen und wir konstruieren eine Strecke, machen alles ganz brav, wie es gehört, und es stellt sich heraus, dass wir keine Zahl zuordnen können. Eine Strecke, die wir auf einem ganz legitimen Weg hergestellt, erreicht haben, es handelt sich nicht um Kritzeleien, wie sie der Dr. Freud dann analysiert hat später, sondern sie ist auf einem geometrisch legitimen Weg. Nicht die Kritzeleien, die Mathematikstudenten, wenn sie nicht aufpassen, in ihre Hefte machen, auf einem ganz legitimen Weg hergestellt. Und doch gibt es keine Zahl, die man ihr zuordnen könnte. In gewisser Weise kann man solche Strecken, die so erzeugt worden sind, sogar selber als ein Maß verwenden, aber sie selber kann man nicht messen. Also sowas sprengt das System. Ne? Vertreibung aus dem Paradies. Und man kann die Sache natürlich auch nicht so benennen, dass man sagt, na, sagen wir heute, unsere Wissenschaft hat hier ihre Grenze und dann beginnt eine andere Wissenschaft. Ne? Das kann man auch nicht so ohne weiteres sagen, weil man hat es ja selber zu verantworten, ne? So quasi in der Geometrie. Wie ist dieses Problem aufgekommen? Also wie ist das bewusst geworden historisch? Es spricht sehr, sehr viel dafür, dass es tatsächlich genau so aufgekommen ist, wie Plato das im Menon an dieser berühmten Stelle mit der Quadratverdoppelung beschrieben hat. Was man natürlich nicht glauben darf, ist, dass es an dieser Stelle aufgekommen ist, viel früher aufgekommen, aber wahrscheinlich genau in dieser Art und Weise aufgekommen. Also mit der Quadratverdoppelung. Ein kleines bisschen von dem, was ich jetzt sage, habe ich schon, ich weiß nicht, wie lange das her ist, ein Jahr, zwei Jahre oder so, in meiner Vorlesung über seltsame Sachen, wo ich natürlich über Irrationalität ein bisschen ausführlicher gesprochen habe. Es ist nicht alles davon hier jetzt relevant oder so. Ein Punkt, den ich damals in den Vordergrund gestellt habe, ist, dass es für den Begriff des Quadrats zu der Zeit Platos zwei verschiedene Wörter gegeben hat, Tetragonon und Dynamis. Und relevant daran ist, dass die Umwandlung eines Rechtecks in ein flächengleiches Quadrat, also Sie können ja sehen, dass das mit der Sache mit der mittleren Proportionalen zusammenfällt, die Umwandlung eines Rechtecks in ein flächengleiches Quadrat immer Tetragonismus heißt. Ja? Also da wird der Begriff Quadrat für das, was man unter dem Quadrat versteht, wird da nur dieser eine von den beiden Begriffen immer verwendet, das Tetragonon. Und bei Aristoteles gibt es eben zwei Stellen, wo er sagt, dass die Aufgabe der Flächenumwandlung, also eines Rechtecks in ein flächengleiches Quadrat, eben identisch ist mit der Auffindung der mittleren Proportionalen. Also das ist eine Trivialität für ihn. Das ist nicht was, wo er drauf gekommen ist. Das ist immer schon gewusst worden. Und da liegt aber eben natürlich die Verbindung mit unserer Gliedstelle, nicht? Weil da dieser Begriff der Proportionalität schon verwendet wird. Wir ziehen die Wurzel aus dem Produkt der beiden Rechteckseiten, nicht? Wir multiplizieren die Rechteckseiten, ziehen die Wurzel und haben sie, die Quadratseite. Und geometrisch gibt es verschiedene Wege. Allerdings ist diese unsere arithmetische Lösung, wir multiplizieren das und ziehen die Wurzel, ist den Griechen sozusagen völlig unbekannt. Nicht? Das gibt es einfach nicht, nicht. Und bei der geometrischen Lösung muss man sich sowas vorstellen. Kann man das lesen? Ja, ungefähr ein bisschen zu klein, nicht? Aber das ist wurscht. Nicht? Das ist sozusagen mit Benutzung des Satzes von Thales, dass der Winkel im Halbkreis ein rechter Winkel ist und des pythagoreischen Lehrsatzes. Und das ist auch ganz genau diese Beweisskizze, das ist auch ganz genau das, was bei Euklid steht in der 13. Proposition des 6. Buches der Elemente, findet man das. Also so konstruiert man für A zu B wie B zu C die Länge b. Nicht? Also aus einem, so findet man die Seite eines Quadrats, das flächengleich einem Rechteck ist, dessen Seitenlängen die äußeren Termini oder Horoe, heißt das eigentlich dann auf Griechisch, der Proportion sind, die mittlere Proportionale. Das Interessante ist allerdings die Vorgeschichte. Sozusagen Versuche, also konstruieren hat man das schon immer können, schon sehr lang, die Pythagoreer haben auch schon solche Konstruktionen gemacht. Was sie nicht gehabt haben, waren Beweise. Wirklich, also Beweise, warum das so geht. Aber es hat immer Ansätze gegeben, zu beweisen, warum das so geht. Und ein wichtiger Punkt ist Folgendes. Also wo man einen älteren Zugang zu diesem Problem, der nicht unser ist, sondern einen älteren Zugang zu diesem Problem findet, das sind Sätze aus dem 8. Buch, 18 und 20. Diese Sätze, kriege ich das noch unter? Vielleicht, wenn ich mir ein bisschen beeile. Diese Sätze besagen Folgendes. Dann und nur dann, wenn zwei Zahlen ähnliche Flächenzahlen sind, gibt es zwischen ihnen eine mittlere proportionale Zahl. Also nur dann, wenn man zwei Zahlen hat, die ganz bestimmte Eigenschaften haben, ja, nämlich, dass sie ähnliche Flächenzahlen sind, wenn wir gleich sehen, was das heißt, ne, nur dann gibt es zwischen ihnen eine mittlere Proportionale. Also das ist eine Formulierung, die schon genau darauf aufmerksam macht, was sozusagen das ist, was da dann fehlt oder unvollständig ist an dieser Definition im 7. Buch, wo nur von Zahlen, die Zahlen müssen eine bestimmte Bedingung erfüllen, damit es zwischen ihnen eine mittlere, damit die kleinste Proportion gebildet werden kann, in der sie die Außenglieder sind. Also das bedeutet in eklatanter Abweichung von der Lösung, die man hier hat, die man zeichnen kann, dass nicht zu allen gegebenen Zahlenpaaren eine mittlere Proportionale existiert. Das heißt, nicht zu allen gegebenen Zahlenpaaren kann man eine mittlere Proportionale als Zahl angeben. Aber man kann es konstruieren. Also das ist der Urfall sozusagen, der Paradefall von dem, dass man mit einer Größe zu tun hat, die man auch ausgehend von Zahlen gewinnt, die aber selber keine Zahl ist. Sondern nur zu denen findet man sie, die sogenannte ähnliche Flächenzahlen sind. Und das bedeutet natürlich auch, dass nicht zu jedem Rechteck die Seitenlänge des flächengleichen Quadrats als Zahl angegeben werden kann. Also man kann Rechtecke angeben und zeichnen und sagen, aber zudem kannst du nicht die Zahl angeben, die die Seitenlänge eines Quadrats ist, das flächengleich ist. Aber du kannst natürlich eins konstruieren. Du brauchst nur die zwei Seiten dann nebeneinander abtragen und dann auf diese Weise Mittelpunkt, Halbkreis und so weiter. Also was sind Flächenzahlen? Wollen Sie das noch wissen? Was sind Flächenzahlen? Jede Zahl ist eine Flächenzahl. Wenn wir sie als Produkt von zwei Zahlen auffassen, und das heißt das Rechteck. Und man kann jede Zahl als Flächenzahl auffassen, darstellen. Also die Zahl 3 ist eine Flächenzahl, weil sie die Faktoren 3 und 1 zerlegt werden kann. Wir machen ein Rechteck mit einer Seite und dann machen wir die andere Seite dreimal so lang und haben schon das Rechteck. Ne? Ebenso wie die Zahl 6, da kann man zwei Rechtecke bilden, ne? Mit den Seitenlängen 6 und 1 oder 3 und 2 als Faktoren. Und ähnlich, also jede Zahl ist eine Flächenzahl. Wann sind zwei Flächenzahlen ähnlich? Und da kommen wir jetzt wieder auf unseren Punkt. Sie sind dann ähnlich, wenn, wie Euklid sagt, ihre Seiten verhältnisgleich sind. Zwei Flächenzahlen sind dann ähnlich, wenn ihre Seiten verhältnisgleich sind. Das heißt, wenn wir das, was wir ganz am Anfang gehabt haben, das A, B und C, D jetzt als Rechtecke auffassen, nicht? Wenn wir A, B, C, D als Rechtecke auffassen, ne? diese Längen als Rechteckseiten. Wir reden von Zahlen jetzt die ganze Zeit. Also bilden zunächst trivialerweise alle Zahlen, bilden mit ihren Quadratzahlen Paare von ähnlichen Flächenzahlen. Also jede Zahl und ein Quadrat von der Zahl sind ähnliche Flächen. Jede ist für sich eine Flächenzahl und die Quadratzahl ist ein Quadrat. die erste Zahl, die Wurzel aus der Quadratzahl, muss natürlich kein Quadrat sein, aber sie sind, die Quadratzahl ist zu der ersten Zahl ähnlich. Ferner, solche Zahlenpaare wie 3 und 12, 1 zu 3, 2 zu 6, die entsprechenden Rechtecke sind ähnlich. Und wenn jetzt zwar Zahlen gegeben sind, die solche ähnliche Flächenzahlen sind, dann gibt es zu denen eine mittlere proportionale Zahl. Und die findet man, das wird auch bei Euklid angegeben, wie man die findet man ganz leicht, indem man zwei Seiten aus je einer der beiden Zahlen, nicht, jede Zahl ist in zwei Faktoren zerlegt, indem man zwei Seiten je einer der beiden Zahlen miteinander multipliziert, die nicht ähnlich sind. Also in dem Beispiel 1 zu 3 wie 2 zu 6, die Zahlen, nicht, 3 zerfällt in 1 und 3, 12, die mittlere Proportionale zwischen 3 und 12, nicht, ja. 3 kann man zerlegen in 1 und 3 und 12 in 2 und 6. Und jetzt nimmt man aus jeder Zahl, die nicht ähnlich sind, also die mittleren Glieder, 3 und 2, multipliziert das, hat den 6er und hat schon die mittlere Proportionale. 3 zu 6 wie 6 zu 12. So funktioniert das. Das heißt, dieser ältere Standpunkt, der ohne diese Konstruktion, ohne einen Beweis für diese Konstruktion die da nicht auskommt, kann ein Quadrat, das dem Rechteck mit den Seiten 3 und 1 flächengleich wäre, schlechterdings nicht berechnen, weil 3 und 1 eben keine ähnlichen Flächenzahlen sind und es daher auch keine mittlere Proportionale gibt. Die Quadratseiten, die man mit dem Pythagoras-Satz und mit dem Thales-Satz zeichnen kann, auch ohne dass die Rechteckseiten ähnliche Flächenzahlen wären, sind keine Zahlen. Also jetzt sind wir an dem Punkt, und das ist mir sehr wichtig, dass Sie verstehen können, was damit gemeint ist, dass die eine Definition von Zahlen redet und die andere von Größen. Weil das eben Größen sind, die keine, in welchem Sinn das eine Erweiterung darstellt. Wurzel aus 7 ist keine Zahl. Wurzel aus 8 ist auch keine Zahl. Obwohl sowohl 7 wie 8 Flächenzahlen sind. 7 ist ein Rechteck aus 1 und 7. Alle Primzahlen haben eine Seite mit der Länge 1. Und 8 kann man als Rechteck aus 8 und 1, aber auch aus 4 und 2 auffassen. Also man kann das Quadrat mit der Fläche 7 zeichnen, aber man kann nicht die Zahl angeben, die seine Seitenlänge wäre. Jetzt am Schluss vielleicht noch kurz zum Meditieren oder zum Fotografieren. Die drei Bücher, auf die ich Bezug genommen habe, aber Sie müssen es ja nicht, weil ich stelle sie auf das Moodle. Und ein Weg zur Lösung dieses Problems oder ein Akt, in dem dieses Problem sozusagen aufgelöst wird oder überwunden wird, ist eben genau diese fünfte Definition aus dem fünften Buch von Euklid. Weil die sagt, dass es eine Ebene gibt, auf der man mit beiden, mit den ähnlichen Flächenzahlen und mit den nicht zahlenartigen Größen, dass es eine Ebene gibt, auf der man mit denen in gleicher Weise umgehen kann. Wir brauchen uns nicht darum kümmern, weil sie eben einfach Größen sind. Und das, was daran philosophisch interessant ist, ich habe gesagt, über die Philosophie rede ich jetzt vielleicht nicht mehr heute, nächstes Mal dann ein bisschen in Bezug auf Plato oder so, dass man unter diesem Gesichtspunkt sozusagen diesen mathematischen Begriff von Ratio selber, von Logos selber, schon so verstehen kann, dass das etwas ist, was sich Geltung verschafft, was sich eine Identität verschaffen kann unter Voraussetzungen, die ihm nicht günstig sind. Ja, wie es möglich ist, sozusagen angesichts von Gegebenheiten, die uns das nicht an sich nicht erlauben, sozusagen in einer kreativen Weise sozusagen was zu finden, was uns eine Einheit sozusagen des Wissens oder gewisser intellektueller Operationen, wie zum Beispiel der Herstellung von Gleichheiten oder von Identitäten, aufrecht zu erhalten. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt und das sieht der Blinder mehr oder weniger, würde ich sagen, wie wichtig dieser Gedanke für die Philosophie oder für das Philosophieverständnis Platos selber gewesen sein muss, wenn er damit vertraut war. Und es gibt sehr viel, was darauf hinweist, dass er damit vertraut war. Also dann für heute. Ah, halt, ganz wichtig. Ich habe das Moodle geschrieben und jetzt sage ich es Ihnen auch noch. Jetzt natürlich am Anfang gesagt, nächste Woche fällt die Vorlesung aus. Ja? Da,